Gott, ich bin noch voll im Swing.
Du auch?
Natürlich.
Habt ihr es gehört?
Wir haben einen Trailer.
Juhu! Und wir haben sogar eine kleine Geschichte dazu. Aber erstmal sagen wir...
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Cross
Over, der nischige True Crime Comedy Podcast. Ja, genau. Unsere Story dazu ist, dass wir nach einem Trailer gesucht haben, weil wir wollten ein bisschen professionell wirken. Und haben gedacht, wir brauchen auf jeden Fall einen Trailer. Ich habe ja erstmal gesagt so, ach ja, komm, ich schreibe dir was. Nee, ich kann das.
Hast du den Mund da etwas zu voll genommen?
Etwas. Und im Endeffekt wurde es ein Jingle namens Hot Potato. Ich finde, der passt sehr gut zu uns, weil wir so heiß sind.
Oder weil wir so Potatoes sind.
Das müsst ihr entscheiden. Ich glaube eher, weil wir so heiß sind.
Ja. Dann lassen wir das so stehen.
Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Juhu. Happy New Year 2021.
Ja, oh Gott. Ich glaube, wir alle haben uns das neue Jahr herbeigesehnt.
Ja, obwohl sich ja erstmal auch nichts ändert.
Vermutlich nicht, aber wir haben große Hoffnungen.
Wir haben Hoffnungen, genau.
Jetzt erzähl doch mal, bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, anders als sonst natürlich, etwas ruhiger, was zumindest das Feuerwerk angeht, was ich aber sehr begrüße. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder im Meckermodus, war aber trotzdem erstaunt, wie viel dann doch in die Luft geschossen worden ist.
Ja.
Da frage ich mich auch immer, ob die das ganze Jahr alle im Keller gebunkert haben?
Oder naja, es gibt ja so ein paar Sachen, die man immer... Also wir zum Beispiel, wir sind schon Leute, die auch knallern, aber es gibt dann immer so ein paar Sachen, die man halt... Ah ja, ne, die brauchen wir jetzt nicht noch irgendwie, weil das sind so kleine Dinger da, ne? Und dann, ja, glaube ich schon, dass das so ein paar Sachen dann noch im Keller lagern.
Okay. Ja, aber ansonsten habe ich mit einer Freundin ganz gemütlich Raclette gemacht. Das dritte Mal innerhalb einer Woche. Mm. Und dann haben wir noch ein Escape Game gespielt.
Oh, cool.
Ja, ist richtig cool.
Was war das für eins?
Wir waren irgendwie in...
In der Geisterbahn?
Villa, nee, in der Geisterbahn, das habe ich mit meinen Eltern gespielt. Wir waren in der Villa und tatsächlich war das ein fortgeschrittenes, weil wir beide so häufig irgendwie Escape Games spielen. Und ja, es war tatsächlich echt schwer. Also wir mussten häufiger mal auf die Tipps zurückgreifen.
Ja.
Im Endeffekt waren wir meistens so kurz davor, aber es hat noch irgendwas gefehlt. Ja, aber am Ende sind wir aus der Villa gekommen und waren frei und konnten in Freiheit in das neue Jahr anstoßen. Und dann natürlich Dinner for One geguckt, sehr viel Sekt getrunken. Und
so wie es sein muss.
Genau, einfach den Abend zu zweit genossen.
Ich fand es ja auch mal ganz schön, weil sonst ist es ja immer so, dass man im Januar schon anfängt. Okay, also dieses Jahr möchte ich aber irgendwas Geiles zu Silvester machen. Ja. Und man sich immer schon so... Also vollkommen anstrengend.
Ja, das nervt mich Silvester auch immer. Ja.
Und dann im Endeffekt entscheidet man doch erst irgendwie einen Tag vorher was.
Und es ist immer irgendwer sauer.
Genau. Und diese Problematik hatte man dieses Jahr irgendwie nicht, weil es war eh irgendwie klar, dass es klein ist und dass man irgendwie sich einen aussucht oder in der Familie irgendwie feiert.
Du hast mit deiner Family gefeiert.
Genau, ich habe mit meiner Family gefeiert und wir haben auch Raclette gemacht. Mhm. Zum allerersten Mal haben wir auch eine zweite Runde gemacht. Jedes Jahr sagen wir eigentlich nach 2-3 Fändchen, wir sind aber schon so satt, ne, oh, jetzt... Und wir machen aber nochmal eine zweite Runde. Und jedes Jahr ist es nicht so. Zur Begrüßung von meinem Vater, weil er eigentlich immer sagt so, nein, nicht noch eine zweite Runde, wir haben genug gegessen. Und dieses Jahr haben wir es tatsächlich geschafft, um total gesund und munter in das neue Jahr zu starten, um 1 Uhr noch eine schön mit Käse und was ich, Gemüse da in uns reingestopft. Aber ich fand es irgendwie ganz, ganz lustig. Und dann haben wir noch ein bisschen Party gemacht.
Mhm.
Und also Party, ne? Also getanzt.
Ja.
Und ein bisschen zur alter Musik abgedanced.
Schön.
War auf jeden Fall ein guter Start, würde ich sagen.
Aber es gibt noch eine Änderung in diesem Podcast. Nicht nur der Jingle ist neu, sondern ich weiß nicht, ob ihr es hört.
Die Stimmung steigt. Man weiß es nicht, ob sie es hören.
Steigt,
die Stimmung steigt,
Die Stimmung steigt.
Die Stimmung war vorher schon gut. Die Spannung steigt. Ja, habt ihr es gehört?
Wir klingen hoffentlich anders. Wir haben nämlich... ein neues Mikrofon.
Juhu. Genau, ich habe es von meiner Familie geschenkt bekommen. Es war ein bisschen schwierig, weil irgendwie sollte ich es eigentlich erst zu meinem Geburtstag kriegen. Und dann habe ich es doch zu Weihnachten bekommen. Und dann war es auch noch zweimal kaputt. Also es wurde kaputt geliefert, ich weiß auch nicht. Und jetzt aber endlich habe ich es und es steht hier vor uns in voller Glänze. Sagt man das so?
Ich weiß es nicht.
In einem schönen Rot.
Ja.
Und lässt uns hoffentlich ein bisschen klarer und vielleicht auch sanfter. Intellektueller.
Ja. Der Inhalt verändert sich dadurch jetzt nicht.
Nicht?
Nee. Aber wir können ja mal ein Vorher-Nachher-Instagram-Foto machen, damit ihr den Unterschied ausseht. Weil das Mikro davor, also es ist so, dass ich wirklich Mitleid bekomme.
Oh, aber es hat uns gute Dienste geleistet, ja. Und es ist auch noch nicht ganz ausgesourcet.
Nein, also. Weil wir müssen jetzt, also wir sitzen uns jetzt gerade tatsächlich gegenüber. Aber wir müssen jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir zwei Mikros haben, dass wir vielleicht auch einfach mal dann über das Internet eine Folge aufnehmen können. Denn der Lockdown wird bestimmt noch
andauern.
Ja. Ja. Genau, aber wir sind heute auch tatsächlich das erste Mal quasi live. Die anderen Folgen hatten wir ja immer vorproduziert. Mhm. Und dann sind wir mit unserer Instagram-Seite online gegangen, haben die ersten Folgen veröffentlicht und jetzt sind wir an dem Stand, dass alle Folgen, die wir bis jetzt produziert haben, eben online sind.
Genau.
Und genau, auch schon Feedback eingegangen ist.
Ja.
Und da möchte ich als allererstes einmal danke, 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 danke sagen. Ich war so überwältigt von wie viele Nachrichten ich bekommen habe, wie viel Feedback auch, wie viele Leute sich das angehört haben und mir geschrieben haben, die wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall. Uns gerepostet haben.
Ja, ja, total. Also echt, ich war hin und weg und habe mich wahnsinnig darüber gefreut und freue mich auch weiterhin über Feedback und Nachrichten.
Auf jeden Fall. Also wir freuen uns total und feiern jeden einzelnen Hörer ab, den wir hier abholen können.
Abholen können. Wir können ja einfach mal so ein bisschen auf so das Feedback, das so am meisten
auf jeden
gekommen
Fall.
Ist, eingehen. Also einige haben gesagt, dass ihnen der Übergang ein bisschen zu krass ist zwischen, ne, wir unterhalten uns, sind da irgendwie ganz locker und lustig und dann halt dieser
Kadusch.
Fall, genau, dass ihnen der Übergang so ein bisschen zu krass ist. Dann gibt es aber wieder Leute, die geschrieben haben, dass sie genau das richtig gut finden, dass man halt so richtig merkt, so, okay, hier ist jetzt der Cut. Genau, da müssen wir einfach mal schauen, wie wir das für uns, wie sich für uns einfach gut anfühlt auch. Wir freuen uns da aber auch gerne, wenn ihr uns dazu weiter Feedback gebt oder auch, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt.
Schreibt alles, was euch auf dem Herzen liegt.
Und dann noch so ein zweiter Punkt, der auch relativ häufig war, ist, dass sich manche Leute wünschen, dass dieses Crossover noch so ein bisschen mehr rauskommt, also dass diese Verbindung zwischen True Crime und Comedy noch ein bisschen verstärkt wird quasi.
Da haben wir uns, glaube ich, schon Ei gelegt.
Genau. Also das ist tatsächlich das, was wir uns auch wünschen. Ich glaube auch, dass wir uns das so ein bisschen leichter vorgestellt haben.
Weil auf jeden Fall.
Natürlich ist nach dem Fall auch die Stimmung einfach gedrückt so. Das wollen wir aber auch. Da arbeiten wir auch dran. Da sind wir auch am Brainstormen und machen uns Gedanken dazu. Auch hier, Vorschläge sind jederzeit willkommen.
Genau.
Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Freut uns wirklich sehr.
Ja, wir freuen uns, dass ihr es so gut angenommen habt und uns da auch so gut unterstützt und mit uns eigentlich die Reise.
Ja, das kann man vielleicht auch einfach nochmal sagen, dass eben dieses Feedback und diese Nachrichten, dass das halt einfach richtig Unterstützung ist.
Genau, richtig.
Also es ist nicht nur so, okay, komm, ne, ich will den jetzt mal einen Gefallen tun und schreib den mal oder sag irgendwas dazu, sondern dass das ja auch was ist, wo man irgendwie, also es ist ja in jeder Lebenslage so, dass man an Feedback einfach auch wächst und sich dadurch halt auch weiterentwickelt und dann vielleicht auch nochmal Dinge anders reflektiert oder mehr drauf eingehen kann, was man selber vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Deswegen ist das
und
wahnsinnig
es war ja
hilfreich.
Auch so ein bisschen so eine Hauruck-Aktion. Wir haben es einfach probiert und deswegen sind wir einfach noch auf einer Reise und sind am Wachsen und freuen uns, wenn ihr die Reise mit uns macht.
Genau. Ja.
Und sonst, was ist noch passiert?
Was ist noch passiert?
Ach, ich sag's dir.
Ach ja!
Das Ende war nah. Ich sag nur für die Kölner, he dated wie und da dated wie. Alles, was schön ist, das kann man nicht me. Ja, so schlimm ist es nicht.
So, aber wir haben ja auch Nicht-Kölner-HörerInnen.
Ja, also soll ich das nochmal übersetzen? Also hier tut es weh und da tut es weh. Alles, was Spaß macht, das kann man nicht mehr. Also.
Dramatisiert jetzt vielleicht das Ereignis, das passiert ist. Michelle ist 30 geworden.
Ja, so schlimm war es nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall schon ein bisschen Respekt, weil ich finde ja immer, dass mit 30, ganz ehrlich, man hat früher immer so als Kind, also mit 13 oder so, ne, habe ich gedacht so, boah, 30, ey, da hast du auf jeden Fall schon irgendwie zwei Kinder, ne, einen perfekten Job, einen perfekten Mann, der dich voll liebt und voll unterstützt. Und jetzt stehe ich hier, 30, keine Kinder, kein Mann.
Kein Job.
Kein Job. Läuft bei mir. Nein, aber ich bin ja so glücklich, wie es gerade ist. Und ich glaube auch, dass man, also man wird so von der Gesellschaft so ein bisschen, läuft man halt auch mit da rein, dass man irgendwie denkt, man braucht das, aber das ist ja gar nicht so. Und heutzutage bin ich sehr glücklich und dankbar darüber, dass ich auch gerade in der Phase bin, wo ich mich so ein bisschen neu kennenlernen kann und so ein bisschen über mich wachsen, über mich hinaus wachsen kann, so über mich wachsen kann. Und ja, auch die Chance habe und die Zeit habe, sich mit mir auseinanderzusetzen und...
Was eigentlich das Beste ist, was dir, glaube ich, passieren kann, weil ich glaube, dass echt viele Menschen sich diese Zeit nicht nehmen oder nicht nehmen können.
Genau, einfach nicht in die Situation kommen.
Genau, und genießt das einfach. Ja. Das ist doch eigentlich echt eine schöne Phase.
Auf jeden Fall, ja.
Du scheinst ja auch dran zu wachsen.
Ja.
Fantastisch.
Und bin ich schon größer geworden, meinst du?
Ja,
ja?
Genau.
Okay.
Und ob das jetzt mit 30 oder mit, keine Ahnung, 25 ist oder auch mit 40.
Mit 40, ist doch, 50.
Ist doch egal, dafür ist es nie zu spät.
Genau.
Aber ich verstehe deine Angst vor
der großen 3. Ja, wie war es denn bei dir?
Ja, ich bin ja schon im Februar 30 geworden und ich bin ja ein Karnevalskind. Also ich bin am Karneval geboren. Oh Gott, jetzt kriege ich bestimmt Ärger, weil... Ich komme aus Süddeutschland, ich bin an Fasnacht geboren.
Nein.
Aber mittlerweile...
Die Kam hat sich mir angepasst.
Nein, ich bin an Fasnacht geboren und an Karneval 30 geworden. So.
Sehr gut.
Am Karnevalswochenende sogar. Aber mir war das einfach alles zu viel. Und ich liebe zwar Karneval, aber ich war so gestresst von dieser 3. Und ich musste einfach die Stadt verlassen. Ich konnte das nicht haben irgendwie... an meinem Geburtstag Leute um mich zu haben oder irgendwie zu feiern oder keine Ahnung. Ich,
hab ich mir eine das Freundin, war das Gute am Lockdown bei mir, ich konnte nicht weg.
Ja, das war tatsächlich noch vor dem Lockdown und dann habe ich mir eine gute Freundin geschnappt. Wir sind nach Berlin, haben uns so ein Wellness-Hotel eingebucht, einfach alles Geld, was ich bis dahin verdient hatte, auf den Kopf gehauen, haben uns sehr richtig gut gehen lassen und es war fantastisch, also dass ich da irgendwie... so rausgegangen bin und dann konnte ich auch wieder nach dem Wochenende Karneval zu Ende feiern und habe dann auch tatsächlich 2 Wochen später meinen 30. groß gefeiert mit Familie und Freunden und das war richtig gut, weil ich da den Druck einfach schon raus hatte und da mich dann auch irgendwie schon abgefunden habe, so okay, ich bin jetzt 30, hat sich nicht viel verändert, alles ist genauso gut wie davor und dann konnte ich es auch gut feiern.
Ja, ich konnte es ja noch nicht so ganz feiern. Ich hatte eigentlich gedacht, eine große Silvesterparty zu machen, ne, aber Corona, oh, wir wollten es ja nicht sagen, oh, Entschuldigung, das C-Wort, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oder mir. Aber ich habe schon gesagt, ich feiere auf jeden Fall meinen 30. Und wenn ich schon 34 bin, ist es mir scheißegal. Ich werde es auf jeden Fall feiern. Und ich habe endlich mal einen Grund, im Sommer zu feiern. Weil ich habe ja immer im Winter Geburtstag.
Stimmt.
Ne? Dann mache ich einfach eine Sommerparty, die ja dann vielleicht hoffentlich dieses Jahr stattfinden könnte.
Toi, toi, toi.
Ich befürchte, dass alle Leute einfach, also dass im Sommer oder wenn die Sachen wieder sich reguliert haben, dass dann irgendwie alle Leute feiern. Aber
auch die ganzen Hochzeiten, die jetzt letztes Jahr nicht stattfinden konnten, die dann jetzt ja dieses Jahr und dann noch zusätzlich die eh dieses Jahr hätten. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall, sollte das Thema mit dem C irgendwann erledigt sein, dass man so richtig in Termindruck kommt und so richtig, wahrscheinlich auch so richtig FOMO wieder entwickelt, weil man einfach überall dabei sein will und jetzt auf keinen Fall noch irgendwas verpassen will. Gott, das wird stressig. Aber ich glaube, darüber müssen wir uns jetzt noch keine
Sorgen machen. Nee, jetzt erstmal nochmal die Füße hochlegen.
Die Füße hochlegen, genau.
Und die Zeit auch irgendwie...
Füße hoch und Podcast hören.
Genau. Ja, was gibt's sonst noch? Haben wir noch irgendwas? Ich habe mir hier so eine Liste gemacht.
Was steht denn noch auf der schlauen Liste?
Ja, nichts mehr.
Oh, ich möchte noch kurz erzählen, wie das mit meinem Fahrradkorb weitergegangen ist.
Darauf freuen sich alle.
Ja, ich weiß. Was gibt's da Neues an der Front? Es gibt nämlich was Neues.
Jetzt kommt's.
Seitdem ich das hier erzählt habe, liegt einfach nichts mehr in meinem Fahrradkorb.
Was sagt uns das?
Ist das nicht spooky?
Und ich war jemand, der den Podcast hört.
Ja, und ich war ja jetzt lange nicht in Köln, weil ich ja jetzt über Weihnachten und Silvester in der Heimat war und bin nach 10 Tagen wiedergekommen und es lag einfach nichts in meinem Korb. Und auch jetzt, die letzten Tage, war einfach nichts drin. Also, der Täter oder die Täterin ist auf jeden Fall unter euch.
Vielleicht wäre das auch mal ein guter True Crime-Fall.
Ja, ich werde, ne, ihr wisst ja, ich bin Expertin, was Crime angeht. Ich werde euch auf die Schliche kommen. Zieht euch warm an. Ja, wenn wir jetzt schon mal beim Crime sind, Michelle.
Leg los. Achso, aber ich muss jetzt noch eine offizielle Ankündigung machen. Könnt ihr euch noch erinnern, unsere treuen Zuhörer, die Leute von der ersten Folge können sich noch erinnern, dass ich da schon gesagt habe, wir wollen einen schönen Jingle. Genau, den hatten wir schon letztes Mal, aber den kündige ich jetzt noch mal offiziell an. Also das ist jetzt unser Jingle. Jetzt pass auf.
Vielen Dank, Michelle, für die Überleitung und die Ankündigung unseres Übergang-Trailers. Und um den Übergang noch ein bisschen sanfter zu machen, bevor ich in meinen Fall starte, möchte ich heute einmal den Unterschied zwischen Mord und Totschlag erläutern. In den drei Fällen, die ich in den letzten Folgen erzählt habe, wurden die Täter ja immer wegen Mordes verurteilt. Es gibt aber auch Fälle, wo das nicht so ganz eindeutig ist, denn neben Mord gibt es im Strafgesetzbuch noch die beiden Tötungsdelikte Totschlag und fahrlässige Tötung. Die fahrlässige Tötung möchte ich jetzt aber zunächst mal ausklammern. Hierzu kommen wir vielleicht später irgendwann nochmal. Jetzt möchte ich mich vor allem auf den Unterschied zwischen Mord und Totschlag konzentrieren. Der Unterschied der beiden Delikte zeigt sich schon am Strafrahmen. Für Totschlag liegt die Mindestfreiheitsstrafe bei 5 Jahren, die Höchstfreiheitsstrafe bei 15 Jahren. Bei Mord ist eine lebenslange Freiheitsstrafe zwingend. Beim Totschlag wird das Töten eines anderen Menschen, wie beim Mord auch, mit Vorsatz, also absichtlich begangen. Um die Tötung eines anderen Menschen als Mord zu qualifizieren, muss mindestens eins der sogenannten Mordmerkmale vorliegen. Es gibt insgesamt 9 Mordmerkmale, die in 3 Gruppen unterteilt sind. Die erste Gruppe setzt sich mit den Beweggründen auseinander. Also hier geht es quasi um das Motiv für die Tötung. Hier gibt es die Mordmerkmale Habgier. Da tötet der oder die Täterin das Opfer, um materiellen Vermögensvorteil zu erlangen. Dann gibt es Mordlust. Dieses Mordmerkmal liegt vor, wenn der oder die Täterin aus unnatürlicher Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens tötet. Der Tod des Opfers muss dabei einziger Zweck der Tat sein.
Ach krass, Kam. Ist das deswegen auch, also heißt der Podcast Mordlust, Mordlust deswegen?
Ich gehe mal stark davon aus.
Boah, Erleuchtung.
Dann gibt es noch das Mordmerkmal Befriedigung des Geschlechtstriebs. Zur Befriedigung des Geschlechtstriebs tötet, wer sich durch den Tötungsakt selbst oder an der Leiche sexuelle Befriedigung verschaffen will oder den Tod des Opfers bei einer Vergewaltigung zumindest billigend in Kauf nimmt. Dann gibt es noch das Mordmerkmal sonstige niedrige Beweggründe. Hierbei handelt es sich um eine Art Generalklausel. Der Beweggrund für die Tötung muss nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und deshalb besonders verwerflich bzw. verachtenswert sein. Die zweite Gruppe der Mordmerkmale setzt sich mit der Tatbegehung auseinander. Hier gibt es die Merkmale Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln. Hier schafft der oder die Täterin zum Zwecke der Tötung unberechenbare Gefahren und nutzt dazu Tötungsmittel mit breiten Wirkungen, die nicht nur gegen das unmittelbar angegriffene Opfer gerichtet sind, sondern auch unbeteiligte Dritte in Mitleidenschaft ziehen könnte. Also zum Beispiel, wenn man eine Bombe zündet, weil man einen bestimmten Menschen töten möchte, nimmt man ja in Kauf, dass dadurch auch andere Menschen sterben könnten. Dann gibt es hier noch das Mordmerkmal Grausamkeit. Der oder die Täterin tötet grausam, wenn er seinem Opfer Schmerzen und Qualen zufügt, die über das notwendige Maß der Tötung hinausgehen. Die Vorgehensweise entspricht einer rohen, gefühlslosen und unbarmherzigen Gesinnung. Dann gibt es hier noch das Mordmerkmal Heimtücke. Heimtückisch tötet, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tatbegehung ausnutzt. Also zum Beispiel, wenn man jemanden im Schlaf tötet, weil das Opfer dann ja gar keine Möglichkeit hat, sich zu wehren. In der dritten Gruppe der Mordmerkmale geht es um die Absichten. Hier gibt es zum einen die Verdeckungsabsicht. Der oder die Täterin tötet, um die Begehung einer anderen Straftat zu vertuschen. Dann gibt es noch das Mordmerkmal Ermöglichungsabsicht. Hier tötet der oder die Täterin, um eine weitere Tat zu fördern, also mit egoistischer Rücksichtslosigkeit vorgeht und eine sozialfeindliche Einstellung gegenüber dem menschlichen Leben hat. So, nach diesem kleinen Exkurs fange ich mit meinem heutigen Fall an. Auch hier habe ich Namen, die ich erwähne, wieder geändert. Susanne und Rolf lernen sich Mitte der 80er Jahre kennen. Sie arbeiten beide im Restaurant eines Hotels in der Nähe von Bonn. Schnell sind sie mehr als Kollegen. Sie verlieben sich. 1988 heiraten sie. Kurz danach bekommen sie das Angebot, das Hotel, in dem sie sich getroffen haben, zu übernehmen. Für beide geht ein Wunsch in Erfüllung. Vom eigenen Gastronomiebetrieb träumen sie schon lange. Zunächst wohnen sie in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. 1990 wird Susanne schwanger und Sohn Max wird geboren. Das Paar entscheidet sich, umzuziehen, um mit Baby Max mehr Platz zu haben. Die neue Wohnung ist zwar sehr geräumig und schön, aber auch sehr teuer. Sie übersteigt schnell die Einnahmen der jungen Familie. Rolf fällt es trotzdem schwer, seiner Frau Wünsche abzuschlagen. Zu all den privaten finanziellen Sorgen läuft auch das Restaurant der beiden nicht gut. Und als die Bank den Kredit hierfür nicht verlängert, müssen sie das Restaurant schließen. Rolf findet eine Anstellung und arbeitet 15 bis 16 Stunden täglich, um seine Familie zu ernähren. 1992 bekommt das Paar noch ein zweites Kind, Tochter Josie. Rolf hat mittlerweile zwei Jobs gleichzeitig und arbeitet 6 Tage die Woche, häufig auch am Wochenende oder an Feiertagen. Trotzdem möchte er für seine Familie da sein. Selbst wenn er Nachtschicht hat, steht er immer um 6 Uhr morgens auf, um den Kindern Frühstück vor der Schule zu machen. Der einzige freie Tag in der Woche ist immer für die Familie reserviert. Doch so viel Rolf auch arbeitet, der Schuldenberg der Familie wird immer größer und größer. Ein neues Restaurant, welches er eröffnet, geht kurz danach auch wieder pleite. Auch weil er Geld vom Restaurant in seine eigene Tasche wandern lässt. Er wird insgesamt 3-mal wegen Betrugs- und Urkundenfälschung verklagt. Der wachsende Schuldenberg beläuft sich am Ende auf 80.000 Euro. Durch die finanziellen Sorgen der Familie ist die Stimmung auch angespannt. Susanne ist häufig unzufrieden. So hat sie sich das Leben für sich und ihre Kinder nicht vorgestellt. Rolf versucht sich nichts anmerken zu lassen und verdrängt seine Gefühle. Bei den beiden kommt es häufiger zum Streit. Dennoch scheint die Familie nach außen hin ein idyllisches Bild abzugeben. Sie sind immer freundlich, gut gelaunt und zuvorkommend. Wenn man Rolf und Susanne durch das Dorf spazieren geht, halten die beiden immer Händchen und sind zärtlich zueinander. Rolf und Susanne finden eine neue Anstellung. Sie arbeiten wieder zusammen, diesmal bei einer Leiharbeiterfirma, die Eventjobs auf einem Ausflugsschiff anbietet. Doch die beiden scheinen das Unglück anzuziehen. Nach knapp einem Jahr geht der Veranstalter, bei dem die beiden arbeiten, insolvent und die beiden sind wieder arbeitslos. Immer noch mit dem großen Schuldenberg im Nacken. Zwar stehen die letzten Gehälter noch aus und etwas Zurückgelegtes ist auch noch auf dem Konto, aber die beiden brauchen dringend wieder eine neue Anstellung. Mittlerweile ist es 2008. Rolf und Susanne sind nun seit 20 Jahren verheiratet. Es ist der 14. Februar, Valentinstag oder auch einfach nur Donnerstag. Wie jeden Morgen steht Rolf auch heute um 6 Uhr auf und macht seinen Kindern, die mittlerweile 18 und 15 Jahre alt sind, wie jeden Morgen Frühstück und verabschiedet sie in die Schule. Dann legt er sich wieder zu seiner Frau ins Bett. Als Josie und Max am Nachmittag von der Schule nach Hause im Bus sitzen, ruft ihr Vater sie an und bittet sie, eine Haltestelle früher auszusteigen, da er mit ihnen essen gehen will. Als sie sich im Restaurant treffen und die Kinder fragen, wo ihre Mutter sei, erzählt Rolf, dass Susanne und er sich am Morgen fürchterlich gestritten hätten und Susanne daraufhin ihre Handtasche geschnappt hat und gegangen ist. Er macht aber deutlich, dass er davon ausgeht, dass sie wieder zurückkommen wird. Schließlich ist sie ja nur sauer auf mich und nicht auf euch. Doch als sie nach Hause kommen, ist Susanne nicht da. Auch den ganzen Abend hören sie nichts von ihr. So langsam beginnt die Familie, sich Sorgen zu machen. Rolf fängt an, rumzutelefonieren. Er ruft Susannes Schwester und auch Freunde an, doch keiner weiß, wo Susanne ist. Sie hat sich bei niemandem gemeldet. Rolf geht zur Polizei und möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben, wird aber wieder weggeschickt. Susanne hat das Recht, ihren Aufenthaltsort selbst zu bestimmen und sie befindet sich in keiner akuten Gefahr. Deshalb wird nicht nach ihr gefahndet. Als Josie und Max 5 Tage nach dem Verschwinden ihrer Mutter nach Hause kommen, erzählt Rolf ihnen, dass Susanne am Vormittag da war, als er gerade vom Einkaufen gekommen ist. Sie war in Begleitung von 2 Männern, die einen Lieferwagen fuhren, und sie haben ein paar von Susannes Sachen abgeholt, vor allem Schmuck und Klamotten, und sind wieder gefahren. Auf die Frage, wo sie gewesen ist, gibt sie ihm keine Antwort. Auf die Frage, war es das jetzt oder was, sagt sie, sieht so aus. Kurz bevor sie in den Lieferwagen einsteigt und wegfährt, sagt sie noch, ich melde mich. Josie kann nicht glauben, was sie da hört. Wieso hat ihre Mutter sie einfach so verlassen? Selbst wenn es Streit mit dem Vater gab, kann ihre Mutter sie und Max doch nicht einfach so zurücklassen und sich dann gar nicht mehr melden und sogar die Sachen holen, wenn die beiden nicht da sind. Die anfängliche Sorge unter den Nachbarn und im Dorf, was mit Susanne passiert worden sein könnte, wandelt sich jetzt immer mehr in Gerede, dass sie mit einem anderen Mann durchgebrannt ist. Josie versucht wegzuhören. Doch Susanne meldet sich nicht, wie versprochen, weder bei Rolf noch bei den Kindern. Also geht er noch einmal zur Polizei. Doch immer noch wird ihm gesagt, dass keine Vermisstenanzeige aufgegeben werden kann. Nach ein paar Tagen, die ebenfalls ohne Lebenszeichen von Susanne verstreichen, geht Rolf noch einmal, dieses Mal in Begleitung von Susannes Schwester, zur Polizei. Wieder ohne Erfolg. Es werden keine Ermittlungen aufgenommen. Und so vergehen Wochen und Monate.
Josie setzt alle Hoffnungen in Weihnachten und ihren Geburtstag. Da wird sich ihre Mutter ja sicher bei ihr melden. Doch auch weder zu Weihnachten noch zu ihrem Geburtstag bekommt sie einen Anruf, eine Karte oder sonst eine Nachricht von ihrer Mutter. Josie ist enttäuscht. Wie kann ihre Mutter sie so einfach vergessen? In der schweren Zeit ist Rolf besonders für seine Kinder da. Er tröstet sie, kümmert sich und versucht, so gut es geht, die Mutter zu ersetzen. Dann im Sommer 2010, anderthalb Jahre nachdem Susanne verschwunden ist, gibt es ein Hoffnungszeichen. Josie glaubt, ihre Mutter in einem Park gesehen zu haben. Sie ruft Mama und läuft schnell zu dem Ort, wo die Frau gewesen ist. Doch als sie ankommt, ist die Frau schon verschwunden. Josie ist enttäuscht. Doch dieser Moment verändert auch etwas in ihr. Sie möchte jetzt endlich wissen, was passiert ist, warum ihre Mutter einfach gegangen ist. Sie will jetzt endlich Antworten haben. Zum ersten Mal seit dem Verschwinden ihrer Mutter geht Josie selbst zur Polizei und es gibt tatsächlich einen kleinen Hinweis, eine Aktennotiz. Susanne wurde vor circa einem Jahr in einem Verkehrsdelikt in Düsseldorf kontrolliert. Doch mehr erfährt Josie nicht. Die PolizistInnen dürfen aus Datenschutzgründen die angegebene Adresse von Susanne nicht herausgeben. Und so verlässt Josie enttäuscht und wütend die Polizeistelle wieder. Sie fühlt sich in dem Gedanken bestätigt, dass ihre Mutter sich ein neues Leben aufgebaut hat und das nicht einmal weit weg von ihr. Und sie meldet sich nicht. Sie kann es einfach nicht verstehen. Und aufgeben kommt für sie jetzt auch nicht in Frage. Sie möchte unbedingt herausfinden, wo ihre Mutter jetzt lebt. Gleichzeitig zieht sie von zu Hause aus. Ihr Vater hat eine neue Frau kennengelernt, aber Josie erträgt es nicht, mit einer anderen Frau an der Seite ihres Vaters im Elternhaus zu leben. Trotzdem bleibt die Beziehung der beiden gut und er unterstützt Josie bei jedem Schritt der Suche und bietet immer seine Hilfe an. Die Beziehung von Rolf und Max verschlechtert sich. Max ist viel feiern. Als sich Max eines Abends, ohne seinen Vater zu fragen, einen Wein aus dem Weinregal im Keller nimmt, schmeißt Rolf ihn raus. Währenddessen wendet sich Josie, die mittlerweile volljährig ist und unbedingt Aufklärung will, ans Fernsehen. Zunächst recherchiert das Team um die Sendung Vermisst. Kurz darauf nehmen auch der WDR und andere PressevertreterInnen die Recherche auf. Filmteams machen Aufnahmen im Haus und interviewen Josie und Rolf. Max möchte nicht vor die Kamera. Die beiden treten auch in Fernsehsendungen auf. Rolf erklärt noch einmal ganz genau, was passiert ist, als er Susanne das letzte Mal gesehen hat und was sie im Streitgespräch gesagt hat. Ich bin schon 40. Wenn ich noch lange warte, um mein neues Leben anzufangen, dann will mich eh keiner mehr. Und wenn dir sowieso alles egal ist, dann kann ich auch gehen. Unter Tränen sagt er, dass er nur wissen will, wo seine Frau ist. Die Presse fragt bei der Polizei nach, warum so lange nichts unternommen worden ist. Auf Druck der Presse nimmt auch die Polizei die Ermittlungen nun auf. Ein Jahr lang sammeln ErmittlerInnen Hinweise. Die Familienangehörigen werden mehrfach befragt. Rolf gerät ins Visier der Ermittler. Der zuständige Hauptkommissar zweifelt an der Geschichte mit den zwei Männern und dem Lieferwagen. Er sagt, dass wenn eine Geschichte nur von einem erzählt wird und es dafür keine Zeugen gibt, dann ist sie meistens nicht wahr. Tatsächlich hat keiner der Nachbarn oder sonst wer gesehen, wie Sabine das Haus verlassen hat und in einen Lieferwagen eingestiegen ist. Der Hauptkommissar geht davon aus, dass Sabine auch weiterhin kein Lebenszeichen mehr geben wird, da sie vermutlich nicht mehr lebt. Auch bei Josie wächst der Gedanke, dass ihre Mutter sich nicht meldet, weil ihr etwas zugestoßen sein könnte. Anders kann sie sich ihr Verhalten einfach nicht erklären. Doch als die PolizistInnen ihr sagen, dass sie Rolf im Verdacht haben, findet sie das total absurd. Mein Papa ist ein herzensguter Mensch, der tut keiner Fliege etwas zu Leibe, der hat damit nichts zu tun. Im Oktober 2013 zieht sie wieder zu ihm. Sabine ist nun seit 5,5 Jahren verschwunden. Der Fall wird in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY präsentiert. Der vorstellende Ermittler bittet die Bevölkerung um Hinweise. Vor allem wird nach den beiden Männern, die im Lieferwagen gefahren sind, um Sabine geholfen haben, ihre Sachen zu holen, gesucht. Der Ermittler gibt eine detaillierte Personenbeschreibung der beiden Männer ab. Als Josie den Beitrag sieht, wundert sie sich sehr. Rolf hat ihr gegenüber immer gesagt, dass er sich nicht erinnern könne, wie die beiden Männer ausgesehen haben. Ohne ihm zu viel unterstellen zu wollen, spricht sie ihn darauf an und er entgegnet, dass er sich unter Druck gesetzt gefühlt habe und ja irgendwas sagen musste. Das ist der Moment, in dem Josie merkt, dass ihr Vater sie anlügt. Haben die ErmittlerInnen mit ihrem Verdacht etwa doch nicht so unrecht? Josie will den Gedanken nicht zulassen, aber sie hat Zweifel und sie befragt ihren Vater immer und immer mehr und lässt den Gedanken mehr und mehr zu. Warum hat sich Papa kurz nach dem Verschwinden von Mama einen Schäferhund gekauft? Mama wollte nie einen Hund haben. Warum hat Papa kurz nach Mamas Verschwinden einen Steingarten im Garten angelegt? Und war nicht der Hund dort immer am Schaben? Sie vertraut sich einer Freundin an, dessen Vater bei der Polizei arbeitet. Der meldet diese Aussagen der Mordkommission und am 30. Oktober 2013 kommen die ErmittlerInnen mit einem Durchsuchungsbefehl in das Haus der Familie. Josie glaubt immer noch nicht wirklich daran, dass der Vater etwas mit dem Verschwinden ihrer Mutter zu tun hat. Als sie geschockt von den vielen Ermittlerinnen in der Küche steht, kommt ihr Vater zu ihr und nimmt sie wortlos in den Arm. Während Josie noch zweifelt, ist die Polizei sich mehr als sicher. Sie belehren Rolf, sagen ihm, dass er verdächtigt wird, seine Frau umgebracht und sie im Haus oder Garten versteckt zu haben. Josie weint und der Hauptkommissar sagt zu Rolf, machen Sie es sich und uns nicht schwerer, als es ohnehin schon ist. Daraufhin führt Rolf die Beamten in den Keller und zeigt auf das Weinregal. Aber was ist passiert? Rolf kann sich das auch nicht erklären. An jenem 14. Februar, nachdem er sich wieder zu seiner Frau ins Bett gelegt hatte, sind die beiden gegen 9 Uhr aufgestanden und ins Bad gegangen. Ein ganz normaler Tag. Während Susanne unter der Dusche steht, fängt sie an, Rolf Vorwürfe zu machen. Hauptsächlich geht es um Geld und dass die beiden gerade wieder keinen Job haben. Rolf reagiert nicht wirklich darauf, was Susanne noch wütender macht. Als Susanne aus der Dusche kommt, stupst sie Rolf an. Er soll doch jetzt auch mal was dazu sagen. Er schubst Susanne von sich weg und dreht sich um. In dem Moment hört er einen dumpfen Schlag. Susanne ist ausgerutscht und mit dem Kopf an den Badewannenrand geknallt. Sie hat eine Platzwunde. Jetzt war sie richtig wütend. Sie schreit vor Wut und Schmerzen, packt Rolf und schüttelt ihn. Rolf sagt, er wollte sich freimachen, wollte weg, wollte seine Ruhe. Als er sich befreit, hat es Klick gemacht. Er weiß noch, wie er auf sie losgeht und das Nächste, was er weiß, ist, wie er auf Susanne ist, die Hände in ihrem Halsbereich und Susanne tot ist. Er habe nicht verstanden, was gerade passiert ist. Durch den Beton, in dem Susanne war, wurde ihre Leiche gut konserviert und der Gerichtsmediziner konnte später feststellen, dass Rolf Susanne 3 Minuten lang gewürgt hat, bis sie tot war. Als Rolf realisiert, was passiert ist, trägt er Susanne in den Keller, macht im Bad alles sauber und trifft sich mit seinen Kindern zum Essen. Am nächsten Morgen geht er in den Keller und überlegt, was er tun soll. Kurz hat er auch überlegt, die Polizei zu rufen. Dann fiel ihm das angefangene Weinregal auf. Susanne wollte es unbedingt haben. Er betoniert Susannes Leiche in den Sockel des Weinregals und lebt mit seinen Kindern 5 Jahre in dem Haus weiter und spielt den ahnungslosen Ehemann und Vater. Am 14. November 2013 wird Susanne beigesetzt. Josie bekommt hierfür finanzielle Unterstützung vom Weißen Ring und durch Spenden vom Nachbarn. Ein halbes Jahr später beginnt der Prozess gegen Rolf. Insgesamt 5 Prozesstage dauert er. Rolf gibt ja an, dass er sich an die Tat nicht erinnern kann, dass er sozusagen ein Blackout hat. Auch wenn das für uns jetzt irgendwie nach Ausrede klingt, gibt es das Phänomen. In 25-50% der Taten wird diese sogenannte tatbezogene Amnesie geltend gemacht. Wenn das behauptet wird, dann muss ein Gutachter prüfen, ob das stimmt. Also, dass sich der oder die Täterin nicht an die Tat erinnern kann oder ob es nur vorgegeben wird, um eine Strafmilderung zu erreichen. Um verurteilt werden zu können, muss ein Täter oder eine Täterin 2 Kriterien erfüllen. Erstens, zur Tatzeit muss das Unrecht der Tat einsehbar gewesen sein. Zweitens, während der Tat muss die Fähigkeit zur Steuerung der Tat vorhanden gewesen sein. Eine tatbezogene Amnesie könnte also bedeuten, dass der oder die Täterin während der Tat nicht steuerungsfähig war. Somit kann die Verhandlungsfähigkeit dieses Menschen infrage gestellt werden und unter Umständen muss der Prozess dann eingestellt werden. Der Gutachter hält Rolf jedoch für voll schuldfähig. Der Richter sieht aber strafmildernd an, dass er gestanden hat, die Tat einem Streit gefolgt ist und die Tötungsabsicht spontan aufgetreten ist. Rolf wird wegen Totschlag zu 8 Jahren Haft verurteilt. Josie weiß jetzt, dass ihre Mutter sie nie verlassen hat, was ein kleiner Trost ist. Den Kontakt zu ihrem Vater hat sie nie abgebrochen.
Ja, krasser Fall. Ich fand ihn total fesselnd irgendwie. Richtig intensiv. Ich war so richtig abgetaucht gerade. Ich fand es auch gut, dass du am Anfang schon erklärt hast mit dem Totschlag und so, wenn man jetzt das nochmal ein bisschen besser nachvollziehen kann. Wir sind ja auch ein kleiner Lernpodcast anscheinend. Finde ich eine gute Sache. Gut. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, ob ihr das auch gut findet, ob ihr noch mehr so erklärt.
Details.
Fände ich doch mal ganz gut. Aber sag mal, wie bist du denn auf den Fall eigentlich gekommen?
Ich wollte tatsächlich einen Fall zu Totschlag machen, weil wir jetzt die letzten 3 Male es eindeutig um Mord ging. Dachte ich, es gibt ja noch andere Verbrechen. Mache ich doch mal was zu Totschlag und bin dann auf den Fall gestoßen und fand den halt deshalb irgendwie so interessant, weil für mich das einfach sehr grausam ist, dass er sie in den Keller einbetoniert und dann einfach 5 Jahre weiterlebt und einfach auch, naja, er weint im Fernsehen, er unterstützt die Tochter bei der Suche und so weiter. Also dass er sich da so ein Lügenkonstrukt irgendwie aufgebaut hat und auch, weil Josie selbst nach der Verurteilung sagt, dass sie es nicht nachvollziehen kann, dass er
für Totschlag und nicht für Mord verurteilt worden ist, weil er sie ja 3 Minuten lang gewürgt hat und quasi 3 Minuten die Zeit hatte zu überlegen, was er gerade tut. Ja, aber wie wir ja gelernt haben, hat das für den Richter kein Mordmerkmal dargestellt, weshalb er eben wegen Totschlags verurteilt worden ist. Der Richter ist halt vor allem darauf eingegangen, dass das aus einem Effekt raus passiert ist, also nach dem Streit, dass er es nicht geplant hatte.
Ja, bei so welchen Sachen denke ich mir immer so, oh nee, also ich bin froh, dass ich kein Richter bin, weil klar, ich weiß viel zu wenig darüber, ist ja logisch, ne? Aber schwierig da eine richtige Entscheidung zu treffen.
Ja, aber es ist halt nun mal hier so, dass eben keins der Mordmerkmale erfüllt worden ist und deshalb stellt sich, glaube ich, die Frage, ja, vielleicht gibt es manche Sachen Auslegungssache, aber in dem Fall war halt keins erfüllt.
Ja. Ja, und auch krass, dass die, dass eigentlich Aktenzeichen XY ja doch irgendwie zur Lösung des Falls beigetragen hat, weil nur so hat dann ja die Tochter diese Ungereimtheiten festgestellt. Genau.
Ja, finde ich auch richtig krass, dass sie sich dann, also sie war ja schlussendlich die, die ihren Vater irgendwie überführt hat und angefangen hat zu zweifeln. Und ich stelle mir das super schwierig vor, wenn du halt weißt, dieser Mensch unterstützt dich dein Leben lang und plötzlich hegst du den Verdacht, dass er deine Mutter irgendwas angetan haben könnte. Und dann stellt sie sich ja auch wirklich gegen ihn, indem sie das halt weitergibt. Ja. Also Hut ab vor ihr auf jeden Fall.
Ja, ja, will man sich gar nicht drin reinversetzen irgendwie. Also, ja.
Ja, tut mir im Nachhinein auch leid, dass ich den Namen Rolf ausgesucht habe. Weil mir eingefallen ist, dass dein Vater ja Rolf heißt. Hätte ich ein bisschen sensibler sein können.
Tja.
Naja, es gibt ja zum Glück noch mehrere Rolfs auf dieser Welt.
Ja. Aber nur ein Papi-Roll. Für mich zumindest. So, und jetzt kommen wir zu dem tollen Effekt, nämlich, wie kriegen wir jetzt die Comedy wieder rein? Das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist tatsächlich Neujahrsvorsätze. Ja. Neujahrsvorsätze sind ja eigentlich immer lustig, weil man ja
die 2 Wochen einhält. Und dann
genau. Eigentlich, also 2 Wochen wäre schon richtig krass. Ne? Ja. Also eigentlich sind es eher nur ein Tag. Aber man hat jetzt, finde ich jetzt zumindest, keine richtige Ausrede mehr, weil sonst sagt man ja immer so, ja, also dann war so schnell der Alltag und dann hat man keine Zeit. Jetzt hat man Zeit, eigentlich. Hast du welche?
Nein. Ich habe das jahrelang immer gemacht und es dann irgendwie doch nicht so wirklich geschafft, die einzuhalten, weil meine Motivation da noch immer nicht so da war. Deswegen finde ich es irgendwie wichtiger, das so übers Jahr immer mal wieder zu reflektieren und sich da neue Vorsätze zu machen. Was sich dieses Jahr aber ändern wird bei mir, ich werde dieses Jahr definitiv ein Haustier haben.
Oh, was denn für ein...
Ja, da ich ja noch in einer WG wohne und ja auch irgendwie so ein bisschen durch meinen Job auch nicht geregelte Arbeitszeiten habe, machen Hunde oder Katzen jetzt nicht so wirklich Sinn für mich aktuell. Deswegen werden es wahrscheinlich Meerschweinchen werden. Ja, das habe ich mit meiner WG auch letztes Jahr schon abgeklärt und ich darf. Und ja, das wird auf jeden Fall in naher Zukunft passieren.
Tja, Leute, dann kann ich nämlich jetzt bald immer das Meer spalten. Darf man die streicheln, ja, ne?
Aber ja, die sind dann schon sehr, nicht so wahnsinnig gerne. Ne? Man, ja, mal sehen. Also muss man dann halt mal schauen.
Ja.
Kann man ja auch nicht so pauschal sagen.
Aber dann die anzugucken und auch dieses kleine so, die machen doch immer so süße Geräusche. So.
Ja, die poppen immer so nach oben, wie so ein Popcorn.
Was?
Ach so, ja, die springen immer so nach oben.
Ja. Ach, guck mal. Ja. Das wusste ich noch gar nicht.
Ja, siehst du mal.
Vielleicht werden wir doch ein, wie heißt immer dieser andere Podcast mit...
Puppies and Crime.
Ja, machen wir Meerschweinchen in Crime. Meerschweinchen, Crime und Comedy.
Okay. Genau. Hast du denn Vorsätze?
Also eigentlich wie jedes Jahr, ne? Immer, also... Es ist aber auch, ich finde schon, dass der Januar auch so eine besondere Zeit hat und so Vibes, dass man so Neues starten kann. Und ich bin auch immer so ein bisschen mit irgendwie besserer Ernährung und besser mehr Sport und so.
Die Klassiker.
Die Klassiker, genau. Aber ich glaube, mein größter, was ich mir wirklich vorgenommen habe, ist, nicht mehr so ganz arg zu vergleichen mit anderen Leuten. Das ist auch eine Sache, die man sich immer weiter vornimmt und das sau schwer ist, das umzusetzen. Aber
das ist doch ein guter
man Versuch. Muss es halt immer weiter versuchen. Ja. Ne?
Ja, da muss man sich auch, glaube ich, immer wieder dran erinnern. Ja. Und man verfällt ja dann doch schnell wieder in alte Muster.
Genau, richtig.
Deswegen ist man dann doch auch wieder Junkfood und sitzt auf dem Sofa statt Sport zu machen. Ja. Es ist halt einfach schwer, Gewohnheiten zu ändern. Aber es ist nicht unmöglich.
So, und jetzt
würde ich sagen, entlassen wir unsere Zuhörer in das Jahr 2021 und wir freuen uns auf die nächste Folge und auch, wenn ihr weiterhin dabei seid.
Juhu!
Wie gesagt, schreibt uns gerne weiterhin, da freuen wir uns wahnsinnig drüber.
Auf jeden Fall.
Und ansonsten gibt es jetzt noch ein Outro-Jingle.
Ja, yeah, seid gespannt. Mit den Hot Potatoes.
Und wir sagen Tschüss!
Tschüsschen!